SRF 1. Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Zwischen Chancen und lästiger Pflicht. Der Wahlkampf im Internet von der Zürcher Stadtratskandidaten ist im Moment noch eher flau. Mehr als 200'000 Leute in diesem Jahr. Das Landesmuseum Zürich verzeichnet einmal mehr einen Besucherrekord. Ein Haus auf Reisen. Wir lassen die spektakuläre Verschiebung vom MFO-Gebäude am Bahnhof Oerlikon nochmal tönen und gehen zurück mit dem verantwortlichen Ingenieur an Ort vom Geschehen. Unsere Serie zum Jahresende. Das Wetter morgen zuerst noch nass, dann trocknet es immer mehr ab und bleibt mild. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Marco Gamin, Richard Wolf und Daniel Hodl. So heissen die drei Kandidaten, die das nächste Jahr den Stadtratssitz vom Zürcher Finanzvorstand Martin Volle wieder erobern wollen. Das Problem der drei Herren, in der breiten Öffentlichkeit sind sie praktisch unbekannt.
Nein, sagt man nicht.
Keine Ahnung.
Ich kenne gar nicht.
Keine Ahnung. Du müsstest interessieren für das.
Marco Gamin habe ich schon mal gehört, aber bin überhaupt nicht drin in die Politik.
Allerdings müssen auch versierte Politbeobachter jedes Mal noch überlegen, wie die drei Kandidaten heissen. Da sollten sie ändern, wenn sie gewählt werden wollen. Um an die Leute herzukommen, wollen sie dann auch nicht nur vor Plakat und Inserat lächeln, sie setzen auch aufs Internet. Allerdings nicht alle mit gleich grosser Begeisterung. Fanny Kirstein.
Nase vor im virtuellen Wahlkampf hat im Moment der Marco Gamin. Einerseits mit einer brandaktuellen, durchgesellten Homepage, andererseits mit gerade zwei Facebook-Seiten. Neben der offiziellen mit Wahlkampfslogans und politischen Kommentaren findet man auch seine private Seite. Die ist offenherzig. Ferienbilder mit Sonnenuntergang und Sprüche sind dort zu sehen, wie zum Beispiel, er sei am Leiden, weil er jetzt ganze 5 Minuten auf seinen Drink hätte müssen warten. Der Marco Gamin ganz privat, er steht dazu.
Ich habe einen privaten Teil, der private Teil, der einsichtbar ist, und das ist praktisch alles einsichtbar bei mir, der soll öffentlich bleiben, da habe ich kein Problem, keine Berührungsängste. Und nebendran haben wir natürlich auch den politischen Teil, wo ich sehr aktiv bewirtschaften und aufzeige, was ist der Gamin eigentlich für ein Typ, wie handelt er, wie übernimmt er Verantwortung.
Wahlkampf im Internet sei ein wichtiger Faktor.
Ich glaube, das ist ein guter Teil, um an Leute aufzeigen, ihr seid dabei, ihr liket mich, schaut, das mache ich übrigens, wenn ihr das verpasst habt, kann ich das jeweils aufzeigen und nochmal klar darstellen.
Ein wichtiger Teil des Internet, aber sicher nicht der wichtigste bei Marco Gamin. Schon seit dem November lächelt er einem von allen Plakatwänden entgegen. Das Internet ist da nur eine nette Ergänzung. Noch nicht gross mitmischen im Internetwahlkampf tut der zweite Kandidat, der grünliberale Daniel Hodl. Der aktuellste Eintrag auf seiner Homepage ist über ein Jahr alt und dass er für einen Stadtrat kandidiert, steht nie. Das komme jetzt alles, verspricht Daniel Hodl. Im Januar geht es los mit einer Wahlkampfseite auf Facebook und mit einer neuen Homepage. Aber
ich bin nicht primär der, der sich mit den Online-Medien abgibt, sondern ich mache Sachpolitik und arbeite mich in Positionen einschaffen. Von dem her gesehen, ja, bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Aber ich denke, die Leute können sich jetzt im Januar, Februar noch genügend ein Bild machen von mir.
Das Internet sei wichtig, aber nicht matchentscheidend, glaubt Daniel Hodl. Beim dritten Kandidat, Richard Wolf von der alternativen Liste, sieht es auf den ersten Blick ähnlich aus. Er ist zwar der einzige Kandidat, der mit einem Eintrag auf Wikipedia aufwarten kann. Dort steht allerdings nichts darüber, dass er für einen Stadtrat kandidiert. Und auch sonst ist er im Internet praktisch unauffindbar. Nicht mehr lang, verspricht der Richard Wolf. In den nächsten Tagen kommt das volle Programm mit der Homepage, mit Facebook und mit Twitter.
Wir sind eine junge Partei, wir richten uns vor allem auch an junge Leute oder an Jüngere oder alle, die unter 50 und 60 sind. Mittlerweile sind ja sehr, sehr viele Leute auf Facebook und beziehen einen Teil von ihren Informationen, vor allem auch, wenn es ein bisschen persönlicher wird, dann über das Facebook. Und dort wollen wir präsent sein. Und Twitter ist ganz sicher eine Möglichkeit, um ganz spontan einzugreifen, ein Votum abzugeben. Also das ist für uns sehr, sehr spannend.
Spannend, respektive interessant, ist der Wahlkampf im Internet, aber nicht zuletzt auch für das Portemonnaie. Ganz anders als eine Plakatkampagne verschlingt der virtuelle Wahlkampf kaum Geld. Für eine kleine Partei wie die AL darum eine willkommene Plattform, die sie sorgfältig bewirtschaften wollen. Der Auftritt im Internet ist also bei allen Kandidaten ein wichtiger Teil des Wahlkampfs, egal ob Pflicht oder Kür.
Zürcher Landesmuseum schließt das Jahr 2012 wieder mit einem Besucherrekord ab. Mehr als 200'000 Leute haben das Landesmuseum in diesem Jahr besucht. So viel also wie noch nie. Und 15% mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Eine äußerst positive Bilanz also. Das Landesmuseum ist das meist besuchte historische Museum in der Schweiz überhaupt. Ich habe die Marketingchefin Mariella Frey gefragt, auf was sie denn die Steigerung in diesem Jahr zurückführt.
Der Besucherrekord ist sicher auf unsere thematische Vielfalt zurückzuführen. Also, dass wir wirklich für jede Besuchergruppe etwas bieten und über das Jahr durch verschiedenste Themen in Ausstellungen präsentieren. Sagen das Pressefotografien, wie jetzt im 2012 zu Beginn, dann in der Mitte des Jahres über Postmoderne, jener ein Design und Kunst und Kultur affines Publikum angezogen haben und nachher Ende Jahr mit Kapital, die Ausstellung, die jetzt noch bis im Februar läuft, wo wir zeigen, wie das heutige Wirtschaftssystem, also der Kapitalismus, entstanden ist. Also ganz unterschiedliche Themen über das Jahr verteilt machen das sicher aus.
Also da haben Sie das Gefühl, da haben Sie auch ein bisschen Leute anziehen können, die sonst vielleicht normalerweise nicht ins Landesmuseum kommen?
Ja, wir ziehen wahrscheinlich jedes Jahr wieder neue Leute an. Das ist auch das Ziel von uns, dass wir wiederholende Besucher haben, aber auch neue Leute begeistern können. Dass wir auch unsere Dauerausstellung, die jetzt seit 2009 erneuert ist, die nach wie vor sehr aktuell ist, die auch immer aktualisiert wird, dass auch die immer neu entdeckt wird. Und durch das spricht man immer wieder neue Besuchergruppen an, mit der Wechselausstellung insbesondere, wenn man eben ein Thema aufgreift, wo dann eine bestimmte Zielgruppe nochmal neu reinholt.
Jetzt eben mittlerweile hat man 200'000 Besucherinnen und Besucher oder sogar noch ein bisschen mehr. Das Landesmuseum, das hat ja eigentlich, wenn man jetzt zurückschaut auf die letzten Jahre, ein wahnsinniges Wachstum hinter sich. Noch vor 5 Jahren sind es ein bisschen mehr als 100'000 gewesen, also um die 108'000 Leute, die da gekommen sind. Geht es denn jetzt eigentlich in dem Stil so weiter oder denkt man, irgendwann ist einfach einmal Kapazitätsgrenzen erreicht?
Das Ziel ist, dass es so weitergeht, dass wir als Museum nach wie vor wie wir neu können Leute begeistern und immer mehr Besucher anziehen. Es ist auch hinsichtlich einem Erweiterungsbau dann sehr wichtig, dass wir dann eben auch den Platz haben, um mehr Besucher aufnehmen können und um auch wirklich adäquat können etwas präsentieren, das dann auch dem höheren Besucheransturm dann auch gerecht wird. Darum, es ist nach wie vor so, dass wir das anstreben, dass es immer weiter so weitergeht.
Also das Besucherwachstum ist gewünscht. Jetzt zur Attraktivität gehört ja auch, dass das Landesmuseum immer wieder mit neuen Angeboten aufwartet. Das auch Angebote in der Besucherführung. Das jüngste Beispiel sind iPads für gehörlose Besucherinnen und Besucher. Ist das so, dass das einem Bedürfnis entspricht? Gerade das Angebot?
Es ist tatsächlich so. Also wir haben uns da Rücksprache genommen mit verschiedenen Organisationen, die mit Hörbehinderten und Gehörlosen zu tun haben. Und haben dann erfahren, eben auch, dass die uneingeschränkte Verwendung für jemanden, der jetzt eben gehörlos ist, von der Gebärdensprache ganz zentral ist. Dass man eben nicht nur auf die geschriebene Sprache setzt, weil oftmals Gehörlose auch Mühe haben, Schriftsprache so wahrzunehmen, sondern dass der beste Zugang wirklich der ist über die Gebärdensprache, also über die bildliche Vermittlung von der Sprache. Und das ist jetzt auf dem Tool, auf dem iPad bei uns so umgesetzt, dass man das eben genau bekommt, dass man durch die Ausstellung geführt wird anhand von einer Dolmetscherin, die in Gebärdensprache den Audioguide übersetzt.
Mehr Besucher, neue Angebote im Landesmuseum Zürich. Das war die Marketingleiterin Mariella Frey. Der Pegel vom Greifensee ist nach wie vor knapp unter dem Alarmgrenzwert von 436 Meter über Meer. Trotz dem starken Regen heute ist er aber nicht mehr weiter angestiegen, sondern stabil geblieben. Das zeigen die Daten vom Zürcher Amt für Abfall, Energie, Wasser und Luft. Rund um den Greifensee sind in den letzten Tagen Uferwege überschwemmt worden und darum gesperrt. Die Situation sollte sich laut der Behörde aber bald beruhigen. Im Stadtpark zu Winterthur liegen Drogen umeinander. Das könnte man meinen, wenn man die neueste Meldung von der Winterthurer Stadtpolizei liest. Zivile Fahnder haben jedenfalls mit Hilfe von einem Drogensuchhund mehrere Portionen Marihuana sichergestellt. Die Päckchen sind zum Teil in Büschen versteckt gewesen, zum Teil sind sie im sogenannten Barockhäusli zum Vorschein gekommen. Schon vor einer Woche hat der gleiche Drogensuchhund im Winterthurer Stadtpark 36 Portionen Marihuana gefunden. Zottelfingen haben vor Mittag Garageboxen von einem Mehrfamilienhaus brennt. Wieso, weiss man noch nicht. Die Feuerwehr hat verhindert, dass die Flammen aus Haus in Brand setzen. An den Fassaden und an zwei Fahrzeugen sind ein Schaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt worden ist niemand. Die Schaffhauser Gemeinde Dahingen hat ein Güsselproblem. Immer mehr Leute tügen ihren Kehricht wild entsorgen. Bei der Gemeindekanzlei gäbe es jedenfalls vermehrt Reklamationen und Meldungen. Jetzt hat der Dahinger Gemeinderat genug. Er überlegt sich jetzt ernsthaft, wie man die verantwortlichen Leute schneller und besser ausfindig machen können, droht er in einer Mitteilung. Und wer man verwütsche beim illegalen Entsorgen, der werde verzeigt.
Das war 2012.
In unserer Serie zum Jahresende schauen wir nochmal zurück auf ein Spektakel, das sich im letzten Mai gerade beim Bahnhof Uerlikon abgespielt hat. Ein Haus ist auf Wanderschaft gegangen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Maschinenfabrik Uerlikon MFO. 120 Jahre lang hat das Haus seinen Standort gehabt. Weil der Ausbau vom Bahnhof Uerlikon aber Platz braucht, hat man das Gebäude 60 Meter weit müssen verschieben. Die Verschiebung ist zum schweizweiten Medienereignis und zum richtigen Volksfest geworden. Christoph Brunner.
5, 4, 3, 2, 1.
Los!
Das war der Startschuss zur grossen Hausverschiebung. Das MFO-Gebäude, das 6200 Tonnen schwere Industriedenkmal, ist losgerollt, Zentimeter um Zentimeter, genau beobachtet von Arbeitern und vielen Fernsehkameras. Und von hunderten Schaulustigen, die bei strahlend schönem Wetter beim Bahnhof Uerlikon zugeschaut haben. Man hat aber schon ziemlich genau anschauen müssen.
Du musst mal aufschauen,
du siehst,
wie
sich
das ganze Gebäude
bewegt.
Siehst
du, gell? Noch nie ist so ein grosses Gebäude, das so alt war, so weit verschoben worden. Klar, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer von so einem grossen Ereignis ein Souvenir mitnehmen wollten. Zum Beispiel verdruckte Fäuferli.
Das sind echte Fäuferli, also sind ganz neue gsi, wo wir bei der Bank geholt haben. Und die haben wir dann da auf die Schiene gelegt und die Rollen sind dann rübergefahren. Und das sind sehr individuell flach gedrückt. Also es ist jedes Fäuferli ein Unikat in dem Sinn. Weil jedes hat eine andere Form und manchmal sieht man noch das Fäufi drauf und manchmal nicht mehr.
19 Stunden verteilt auf zwei Tage hat die Hausverschiebung gedauert. Dann ist das MFO-Gebäude Zentimeter genau an seinem neuen Standort angekommen. Es hat wieder laut geklopft. Und unter dem Applaus der Schaulustigen sind ein paar Ballone in die Luft geflogen. Die Arbeiter, die zwei Tage lang Präzisionsarbeit geleistet haben, haben gejubelt und sich umarmt. Einer von ihnen, der Josef Nussbaumer, war schon bei über 100 Gebäudeverschiebungen mit dabei gewesen, aber noch nie bei so einer Aufwendungen.
Ja, ist sicher eine grosse Erleichterung, weil wir haben heute Morgen recht müssen kämpfen mit dem Haus, weil es hat immer noch nach rechts gezogen. Und jetzt haben wir es plötzlich dran gebracht und nachher ist es wirklich gut gegangen.
Erleichtert war auch der Rolf Eiten. Seine Firma war verantwortlich für das ganze Unternehmen. Er ist zwei Tage lang unter Strom gestanden.
Es war echt ein Adrenalinschub. Ich kenne das vom Sport. Also, wenn ich Marathon laufe, dann hat man das auch, wenn man ins Ziel kommt. Und es war effektiv so. Ja. Aber es war einfach eine zweitägige Anspannung. Es ist vielleicht auch das Problem. Wir haben schon so viele Verschiebungen gemacht und schon so viel erlebt. Man weiss halt, es kann bis zu dem letzten Zentimeter etwas schief gehen. Und das Peinlichste ist ja, wenn etwas passiert, wenn alle Leute warten und denken, jetzt ist der Zielschuss und dann geht es nicht. Und es war perfekt gewesen.
Der Rolf Eiten war das, der Chefingenieur, der mit seiner Firma damals für die Verschiebung des MFO-Gebäudes zuständig war. Die ganze Aktion ist im letzten Mai über die Bühne. Zusammen mit der Vera Deragisch ist der Rolf Eiten nochmal zurück jetzt zum Bahnhof Uerlikon und hat die intensiven zwei Tage Revue passieren lassen.
Ja, Rolf Eiten, wir stehen hier vor dem MFO-Gebäude. Es sieht aus, als wenn es schon seit Jahren so wie hier stehen. Es deutet nichts mehr darauf ein, dass es verschoben worden ist. Rundum immer noch Baustellen, natürlich auch im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die Durchmesserlinie. Darum auch ein bisschen einen Lärmpegel hindurch. Wenn Sie so da stehen, jetzt, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja, es ist beides. Es ist eine Erleichterung. Also, wir haben es geschafft. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Wehmut, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich eine Eigenart von uns Bauleuten, dass wir immer Herausforderungen suchen. Und das war eine riesige Herausforderung. Das gibt Freude, weil man es gemacht hat oder hat können machen und auch erfolgreich realisiert hat. Und auf der anderen Seite weiss ich oder bin ich mir bewusst, dass es unter Umständen kein so grosses Gebäude mehr für mich wird geben wird, um mich zu bewegen. Von dort her ist es auch ein bisschen Wehmut.
Haben Sie noch irgendeine spezielle Erinnerung daran, an die beiden Tage, jetzt, wo es wirklich darum gegangen ist, das Gebäude zu verschieben?
Ja, speziell. Oder was bleiben wird, das ist wie der Zieleinlauf, den ich gesagt habe, ein Adrenalinschub. Und das ist wirklich so. Also ich mache hobbymässig ein bisschen Sport, aber das war einer ohne Schwitzen. Oder nicht direkt Schwitzen, ein anderes Schwitzen, ja.
Und sonst das Umfeld, ich nehme an, es ist selten, dass so einen riesen Rummel, sechs von Seiten Medien, sechs von Seiten Publikum gibt bei einer Hausverschiebung oder einer Brücke oder was auch immer.
Das ist so. Also es kommen immer Zuschauer, wenn man so ein Gebäude oder ein Objekt, sei es eine Brücke oder auch nur eine Betondecke, irgendetwas bewegt, ist das immer spektakulär. Und je nachdem, wie es ausgesetzt ist, also wie es die Leute sehen, können sie auch schauen. Aber hier ist das natürlich nur ein oder zwei Klassen höher oben gewesen. Also das ist extrem gewesen. Ich habe das selber auch körperlich erst etwa eine Woche später gespürt, dass die Spannung abgefallen ist. Und das ist wirklich, das ist noch extrem, ja.
Also sind Sie fast in ein Loch gefallen?
Nein, es ist einfach, man hat die Müdigkeit nachher gespürt. Vorher hat der Körper einfach geschafft und auch geistig und körperlich ist man voll da gewesen und das hat man nachher, also ich habe das gespürt. Und es ist, ich mache ein bisschen Marathon und das ist ähnlich gewesen. Also Marathon braucht man auch eine rechte Zeit, bis man sich wieder erholt und das ist eine ähnliche Phase gewesen, ja. Also
wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie sich von dem Bau von dieser Verschiebung erholt haben?
Also von diesen zwei Tagen, einfach, wo wirklich ein riesen Rummel war, ist wirklich etwa zwei Wochen. Grössenordnung, ja, für mich selber jetzt.
Eben, wie gesagt, so viel Publikum, so viel Medieninteresse hat man selten. Ist das für Sie im Nachhinein eher mühsam gewesen, oder hat das motiviert? Wie haben Sie das empfunden?
Also es war sicher eine Herausforderung und ich habe es als sehr positiv empfunden. Also, man sagt ja sonst immer, die Medien die bringen das Spektakuläre und meistens sind halt Unfälle und Krieg und Schlechtes ist spektakulär. Und da hat man einmal wirklich etwas Spektakel aus etwas Positivem aus meiner Sicht mindestens gemacht. Und da habe ich natürlich Freude gehabt, dass ich auch mitwirken durfte.
Haben Sie mit dem Publikum auch spezielle Begegnungen gehabt? Oder sind Sie gar nicht dazugekommen?
Also eine Begegnung, die mir geblieben ist, war vorher. Wir sind dort schon einmal im Regionaljournal im Fernsehen gekommen. Und dann ist am anderen Morgen ist einer gekommen und gesagt, darf ich mit Ihnen ein Foto machen? Und dann sagt er so am Weglaufen nachher, Sie gehören halt jetzt zu der Servola-Prominenz. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, ja.
Der Rolf Eitan fast noch etwas wie ein Star geworden, du das?
Ja, aber nur kurz. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder ziemlich vorbei. Und was noch speziell war, ich bin Bekannten vorbeigegangen am Lauerzersee. Und also ich habe die Eltern gekannt, aber nicht Töchter oder Schwiegertöchter. Ich weiß nicht mal, welches das ist. Und als ich zu Laufen komme, sagt sie, grüezi Herr Eitan. Und ich habe dann so geschaut und gesagt, ja, jetzt müssen Sie nicht so tun. Sie sind schließlich zwei Tage im Fernsehen gekommen.
Zwei Tage im Fernsehen, eben nach zwei Tagen. An dem 22. Mai ist das Gebäude hier verschoben gewesen. Das war aber nicht alles. Es ist nachher noch ein Haufen gekommen, den man machen musste. Was ist da alles noch passiert in diesen paar Monaten seither?
Ja, es ist das, was wir auch gesagt haben, wo wir hier Referat und weiss nicht was halt haben. Also als erstes ist die 120 Tonnen Stahl oder fast 200 Tonnen Stahl mit allem drum und dran. Aber vor allem die Verschubbahnen haben möglichst schnell weg müssen. Dann hat man ein Verschubbahnfundament, also Betonhaufen müssen rausbrechen. Und hat nachher eigentlich die Details dieser Cremeschnitte, die vor einem Stall drin waren, wieder ausbetonieren mussten. Und dass es nicht so einfach geworden ist, haben sie uns noch Erschütterungslager gegeben, die wir einbauen durften. Und die mussten wirklich sehr präzise eingebaut werden. Das Gebäude ist jetzt auf Erschütterungslager gelagert, damit es vom Bahnverkehr, der ja eher noch zuwachsen eigentlich viel weniger Erschütterungen ins Gebäude hineingeben.
Also man hat eigentlich so ein bisschen wie einen Stossdämpfer hinein tun.
Kann man so sagen, ja. Also, es sind vorher anscheinend relativ starke Erschütterungen im Gebäude drin gewesen. Das ist gemessen worden und da hat man beschlossen, das zu machen. Und jetzt ist das vermutlich auf einem Standard, wie das sich gehört, ja.
Auch keine einfache Aufgabe. Ist in diesen paar Monaten jetzt alles reibungslos gelaufen oder ist da und dort das ein oder andere Problem auftaucht?
Nein, von uns aus also nichts, was mir bekannt ist. Also es gibt immer kleine Probleme, die man lösen muss. Aber an sich ist das sehr gut über die Bühne gegangen, auch zeitlich. Wir haben auch Glück gehabt vom Wetter natürlich. Also es hat eigentlich nicht grosse Behinderungen gegeben wegen Unwidrigkeiten vom Wetter her. Und von dort her ist es eigentlich für uns ist gut gegangen, ja.
Sie sind ja Spezialist im Häuser verschieben oder eben Brücken, auch schon mal der Teufelstein im Kanton Uri. Das MFV-Gebäude ist aber schon etwas Spezielles, so ein grosses Gebäude. Hat das auch Ihnen selber, der Firma, etwas gebracht?
Ich vermute schon, es ist natürlich schwierig zu quantifizieren, aber wir haben verschiedene Anfragen inzwischen auch vom Ausland. Jetzt müssen wir schauen, was wir daraus machen. Also eine Anfrage ist vom Iran gekommen, eine Anfrage ist von Polen gekommen. Da sind wir jetzt mal gespannt, ob wir etwas daraus machen können.
Aber was sind das für Projekte, wenn man das fragen?
Wenn ich ehrlich bin, im Iran weiss ich nicht genau, da geht es irgendwie um einen Schrein oder etwas, aber das muss irgendwie 70 x 40 Meter gross sein. Also das muss irgendetwas mit Gräbern zu tun haben. Aber mehr wissen wir eigentlich noch nicht, dann müssen wir noch besser nachgehen. Und in Polen meinte ich, sei es ein Gebäude, aber ich bin auch noch nicht ganz sicher. Also wir haben Planunterlagen bekommen, aber ich bin gar noch nicht dazu gekommen, um die anzuschauen.
Aber kann man sagen, es hat das Geschäft angekurbelt?
Das sehen wir jetzt noch, vielleicht. Also es gibt natürlich, wir haben auch in der Schweiz wieder Anfragen, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, die Anfragen kommen immer von Fachleuten. Fachleute haben uns vermutlich auch schon vorher kennt. Wäre das so oder so gekommen oder hätte jetzt das vielleicht noch einmal den Kick gegeben? Aber es war sicher eine sehr gute Reklame gewesen. Das muss man zugestehen.
Sie haben das MFV-Gebäude offiziell abgegeben. An was sind Sie im Moment dran?
Also wir haben verschiedene Projekte. Wir suchen natürlich auch wieder ein bisschen grössere Sachen, aber jetzt müssen wir eher wieder ein bisschen, im Moment kleinere Brötchen backen. Eins, was vielleicht noch interessant ist, auch für Leute im Kanton Uri, dürfen wir eine Brücke klüpfen, eine Stahlfachwerkbrücke, die für die NEAT gebraucht worden ist als Zu- und Wegbringer von Material, vor allem Kies, das sie abtransportiert haben, oder Ausbruchmaterial. Die Brücke wird weiterverwendet und muss jetzt einen Meter angehoben werden. Und das sollten wir jetzt dann eigentlich an die Hand nehmen.
Gibt es etwas, Rolf Eiten, das Sie noch besonders gerne würden verschieben?
Es gibt x Sachen. Ich habe gesagt, hier, wo ich gefragt wurde, wie am liebsten würde ich den Eiffelturm verschieben, wobei der technisch gar nicht so schwierig zu verschieben wäre, vermutlich, weil er eine klar durchdachte Konstruktion ist, die man auch lesen kann, wenn man es anschaut. Aber es ist natürlich schön, wenn man spektakuläre Sachen kann, verschieben kann. Was für mich immer eine ganz gute Herausforderung oder eine sehr starke Herausforderung ist, wenn man für Denkmalpflege etwas machen kann. Also denkmalgeschützte Gebäude kann verschieben, weil da hat man wirklich das Gefühl, dass man etwas auch macht, wo der Nachwelt erhalten bleibt.
Der Ingenieur Rolf Eiten und seine Haus- und andere Verschiebungen. Mit dem Rolf Eiten hat sich die Vera Deragisch unterhalten. Im nächsten Teil von unserem Jahresrückblick geht es dann um ein Schaffhauser Politereignis. Der junge Simon Stocker von der Alternativen Listen ist angetreten für die Wahl in die Schaffhauser Stadtregierung und hat prompt den Sitz erobert, auf Kosten vom bisherigen SP-Stadtrat Peter Kepler. Wie ist das möglich gewesen und wie bereitet sich der Simon Stocker jetzt auf seinen Amtsantritt vor? Morgen Abend im Regionaljournal Zürich Schaffhausen um 17:30 und alle anderen Teile von unserem Jahresrückblick finden Sie auch im Internet unter srf.ch in der Rubrik News unter Zürich Schaffhausen. Viel Regen und viel Wind haben wir heute müssen über uns ergehen lassen. Die Aussichten jetzt mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend und in der Nacht stürmt es immer noch und es fällt der Regen. Die Schneefallgrenze sinkt dann bis am Morgen auf etwa 800 Meter ab. Morgen hört der Niederschlag im Verlauf vom Vormittag auf und es gibt schon im Verlauf vom Vormittag im Unterland auch grössere Aufhellungen. Am Nachmittag ziehen dann aber vor allem im Rhein nochmal dichtere Wolkenfelder durch, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh, der Limit nahe bei etwa 4 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann zwischen Leimbach und Ossingen etwa 8 Grad. Am Wochenende ist es generell recht sonnig. Am Samstagmorgen hat es ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, sie lösen sich aber bis am Mittag weitestgehend auf. Am Sonntagmorgen sind vorübergehend dichtere Wolkenfelder durch und vor allem im Schaffhausischen ist auch ein bisschen Regen nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende rund um Zürich bei 7 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste vom Tag. Im Internet findet der Wahlkampf für den Zürcher Stadtrat praktisch noch nicht statt. Gerade weil all drei Kandidaten eher unbekannt sind, wäre das Internet aber eigentlich eine Chance. Am präsentesten dort ist momentan der Marco Gamin von der FDP, der Richard Wolf von der Alternativen Liste und der Daniel Hodl von der GLP, wenn dann im neuen Jahr so richtig loslegen. Das Zürcher Landesmuseum schließt das Jahr 2012 wieder mit einem Besucherrekord ab. Über 200'000 Leute haben das Landesmuseum in diesem Jahr besucht. Die Steigerung führt das Museum auf die thematische Vielfalt der Ausstellungen zurück. Das Landesmuseum versucht auch laufend, zum Angebot für das Publikum zu verbessern. Die neueste Errungenschaft sind iPads für Gehörlose mit Film in Gebärdensprache. Der Pegel vom Greifensee ist nach wie vor knapp unter einem Alarmgrenzwert von 436 Meter über Meer. Trotz dem starken Regen heute ist er aber nicht mehr weiter angestiegen, sondern stabil geblieben. Das zeigen Daten vom Zürcher Amt für Abfall, Energie, Wasser und Luft. Rund um den Greifensee sind in den letzten Tagen Uferwege überschwemmt worden und darum gesperrt. So viel vom Regionaljournal Zürich Affusen für heute. Verantwortlich gsi für die Sendungen ist Sabine Meyer. Am Mikrofon gsi der Roger Steinemann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.